Herzlich willkommen zur Spiritualitätssendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria in Südtirol. Es freut mich, dass Sie in dieser Stunde mit dabei sind. Mein Name ist Doris Frey und ich darf Sie durch diese Sendung begleiten. Ein Willkommensgruß geht aber auch an all jene, die uns bundesweit über das Digitalradio DAB Plus hören können. Vor 50 Jahren, da wurde das Zweite Vatikanische Konzil eröffnet. Und aus Anlass dieses Jubiläums hat Papst Benedikt auch ein Jahr des Glaubens ausgerufen. 50 Jahre nach der Konzilseröffnung lädt uns der Heilige Vater ein, dem Geist des Konzils neu nachzugehen und den Glauben auch ganz neu zu entdecken. Wir folgen dieser Einladung natürlich gerne und heben gemeinsam mit Professor Dr. Christoph Ohli aus Trier in der Spiritualitätssendung sozusagen die Schätze des Konzils. Grüß Gott, Herr Dr. Ohli.
Grüß Gott, Frau Frey.
Herr Dr. Ohli, ist eine Auseinandersetzung mit dem Konzil, mit seinen Dokumenten und Texten nicht eine Sache und Aufgabe für die Bischöfe und Priester? Und um es jetzt mal ganz salopp mit einer Frage, der wir heute im Alltag oft begegnen, einzuleiten. Was bringt mir das denn überhaupt, wenn ich das betrachte?
Also ein erstes, der Heilige Vater selbst sieht es offensichtlich als notwendig an und als sinnvoll und als möglich, dass wir uns eben nicht nur mit einem Geist des Konzils befassen, über den wird ja viel gesprochen, sondern tatsächlich auch mit den Dokumenten, dass wir uns die Mühe nehmen, tatsächlich die Dokumente, nicht alle auf einmal, es sind ja 16 und sehr zum Teil umfangreiche Dokumente, lesen und entsprechend auch theologisch, kirchlich, geistliche Nahrung daraus gewinnen. Ich mache das mit einem Kreis inzwischen, gut in der Universität sowieso, dass man sich mit den Texten ja auch durch das Studium auseinandersetzen muss, aber jetzt auch mit einem Kreis von Eheleuten, Familien, die bewusst gesagt haben, wir wollen dieses Jahr des Glaubens nutzen, um mal zumindest ein Dokument zu lesen und unter Hilfestellung und Anleitung uns mit den Gedanken der Konzilsväter auseinandersetzen. Und wir haben uns da die Kirchenkonstitution ausgewählt, weil es da ja auch um die Gläubigen, die Laien, die Berufung zur Heiligkeit, die Struktur der Kirche, also vieles geht, mit dem man so Tag für Tag ja zu tun hat. Und ich bin da ganz zuversichtlich, dass das viel helfen kann. Und da müssen wir mit dem Heiligen Geist schauen, dass was Gutes draus wird.
Ja, und weil es, wie Sie schon gesagt haben, alleine oft schwerfällt, haben wir eben in der Spiritualitätssendung Sie gebeten, dass Sie uns auch geistliche Impulse geben, dass wir sozusagen in der Radiogemeinschaft miteinander einmal hineinschnuppern in diese Texte und sie auch für unser Leben betrachten. Und dafür danken wir Ihnen.
Gerne, ja. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, seien Sie herzlich gegrüßt. Wir wollen mit diesem zweiten geistlichen Impuls einen weiteren Gedanken aus den vielen Dokumenten des Zweiten Vatikanischen Konzils aufnehmen und ein bisschen betrachten. Sicherlich auch in der Anerkenntnis, dass wir viele Themen und Möglichkeiten haben, aber es muss an dieser Stelle eben auch ausgewählt werden. Wollen wir schauen, dass wir da einen guten Zugang zu bekommen. Wir hören es ja in diesen Tagen, auch in den kirchlichen Nachrichten immer wieder, das Konzilsjubiläum, mit dem wir auf den Tag der Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils am 11. Oktober 1962 zurückschauen. Damit dieser Blick aber eben kein allein rückwärts gewandter Blick bleibt, hat Papst Benedikt am 50. Jahrestag der Konzilseröffnung dieses Jahr des Glaubens ins Leben gerufen, das uns helfen möchte, die Fundamente des christlichen Glaubens wieder freizulegen, um sie zu einer neuen Lebendigkeit in der Gegenwart und Zukunft hineinzuführen. Denn um den Glauben leben zu können, da brauchen wir ein brennendes Herz im gegenwärtigen Augenblick, eine echte Liebe zu dem, der der Urheber des Glaubens ist, zu Gott, zu Jesus Christus. Ein Instrument, das uns dafür in diesem Glaubensjahr behilflich sein kann, ist tatsächlich die Lektüre der Konzilstexte. Vieles wird ja über das Konzil gesagt. Es stimmt nicht immer alles, was über diese Kirchenversammlung gesprochen wird. Und zwar auch so, dass es nicht immer übereinstimmt mit den Dokumenten selbst. Daher ist es gut, sich mit den Dokumenten persönlich auseinanderzusetzen. Papst Benedikt hat in seiner Predigt zur Eröffnung des Glaubensjahres dazu auch ausdrücklich ermutigt, indem er Folgendes sagte: Während des Konzils herrschte eine bewegende innere Spannung angesichts der gemeinsamen Aufgabe, die Wahrheit und die Schönheit des Glaubens im Heute unserer Zeit erstrahlen zu lassen, ohne sie den Ansprüchen der Gegenwart zu opfern, noch sie an die Vergangenheit gefesselt zu halten. Im Glauben schwingt die ewige Gegenwart Gottes mit, die über die Zeit hinausreicht und dennoch von uns nur in unserem unwiederholbaren Heute aufgenommen werden kann. Und der Heilige Vater fuhr fort: Darum halte ich es für das Wichtigste, in der ganzen Kirche jene positive Spannung, jenes tiefe Verlangen, Christus dem Menschen unserer Zeit erneut zu verkünden, wieder zu beleben. Damit aber dieser innere Antrieb zur neuen Evangelisierung nicht auf der Ebene der Vorstellungen stehen bleibt und nicht zu Verwirrung führt, muss er sich auf ein konkretes und präzises Fundament stützen. Und dieses Fundament sind die Dokumente des Zweiten Vatikanischen Konzils, in denen er zum Ausdruck gekommen ist. Darum habe ich mehrmals auf der Notwendigkeit bestanden, sozusagen zum Buchstaben des Konzils zurückzukehren, das heißt zu seinen Texten, um seinen authentischen Geist zu entdecken, und habe wiederholt, dass in ihnen das wahre Erbe des Zweiten Vatikanums liegt. Durch diese päpstliche Aufforderung bestärkt, wollen wir in der heutigen Sendung einen zweiten Schritt tun, um aus einem konkreten Text des Zweiten Vatikanischen Konzils, hier also der Kirchenkonstitution Lumen Gentium, was übersetzt heißt Licht der Völker, Anregungen für unseren Glauben und für unser geistliches Leben zu gewinnen. Dazu soll uns heute als Leitthema dienen: Wer bist du, Kirche? Zentrale Aussagen des Zweiten Vatikanischen Konzils über die Kirche und ihre Bedeutung für heute. Dabei werden wir aus der Vielzahl möglicher Themen zur Kirche versuchen, drei Gedanken herauszustellen. Und das ist tatsächlich nur eine kleine Auswahl, die durch vieles ergänzt werden müsste. Aber der Blick auf das Wenige vermag manchmal Wichtiges herauszustellen, dass wir von und über die Kirche lernen können. Und das ist wichtig, denn alles Gute beginnt, wie das Gleichnis vom Senfkorn ja sagt, im Kleinen, fängt langsam an zu wachsen, um dann immer größer zu werden. Bevor wir damit beginnen, wollen wir aber mit Treue und Vertrauen die Gaben des Heiligen Geistes erbitten, auf dass sie uns helfen mögen, nun in das Mysterium der Kirche einzudringen und es so für unser Leben als Christen fruchtbar zu machen. Wer bist du, Kirche? Ein erster Gedanke, dem wir uns in der Beantwortung dieser Frage zuwenden wollen, gründet in der Aussage direkt zu Beginn der Kirchenkonstitution. Dort heißt es: Christus ist das Licht der Völker. Darum ist es der dringende Wunsch dieser im Heiligen Geist versammelten Heiligen Synode, alle Menschen durch seine Herrlichkeit, die auf dem Antlitz der Kirche widerscheint, zu erleuchten, indem sie das Evangelium allen Geschöpfen verkündet. Die Kirche ist ja in Christus gleichsam das Sakrament, das heißt Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott, wie für die Einheit der ganzen Menschheit. Die Kirche, auf deren Antlitz sich Christus, das Licht der Völker, widerspiegelt, ist gleichsam Sakrament. Was bedeutet diese Grundaussage direkt zu Beginn der Kirchenkonstitution? Die Konzilsväter hatten in ihren Beratungen festgestellt, dass es offensichtlich schwierig ist, eine exakte Definition für die Kirche zu finden. Vielleicht sogar im Sinne einer mathematischen Formel: Ecclesia est, die Kirche ist gleich. So nahmen sie auf viele biblische Bilder Bezug aus den Evangelien, aus den neutestamentlichen Schriften, mit denen Jesus Christus selbst die Gemeinschaft seiner Jünger beschrieb. In Lumen Gentium Nr. 6 werden einige dieser Bilder aus der Heiligen Schrift genannt. Dort heißt es, dass die Kirche zum Beispiel wie der Schafstall ist, dessen einzige und notwendige Tür Christus ist. Oder wie eine Herde Gottes. Oder wie die Pflanzung der Acker Gottes. Ein anderes Bild ist die Kirche als der auserlesene Weingarten. Oder die Rebzweige, deren wahrer Weinstock Christus ist, der den Rebzweigen Leben und Fruchtbarkeit gibt. Oder das Bild vom Bauwerk Gottes, dessen Eckstein Christus ist. Die Familie Gottes, Wohnstatt Gottes im Geiste. Das Zelt Gottes unter den Menschen, der heilige Tempel, den die heiligen Väter in den steinernen Heiligtümern dargestellt sehen und preisen und der in der Liturgie mit Recht verglichen wird mit der heiligen Stadt, dem neuen Jerusalem. Oder eben die Kirche als das Jerusalem droben, unsere Mutter, die makellose Braut des makellosen Lammes. Christus hat sie geliebt und sich für sie hingegeben, um sie zu heiligen, wie es Paulus im Epheserbrief sagt. Viele verschiedene Bilder, die die Wirklichkeit der Kirche zum Ausdruck bringen. Und sozusagen das Schlussbild zu all diesen Bildern bildet dann die Aussage in Lumen Gentium Nr. 17, wo es heißt, so aber betet und arbeitet die Kirche zugleich, dass die Fülle der ganzen Welt in das Volk Gottes eingehe, in den Leib des Herrn und den Tempel des Heiligen Geistes und dass in Christus, dem Haupte aller, jegliche Ehre und Herrlichkeit dem Schöpfer und Vater des Alls gegeben wird. Fassen wir diese Aussage zusammen, dann können wir sagen, die Kirche ist mit menschlichen Worten unaussagbar. Sie ist ein Mysterium, ein Geheimnis, die als eine Art Ikone der Dreifaltigkeit, als das Volk des Vaters, als Leib Christi, als Tempel des Heiligen Geistes, in den Bildern beschrieben, aber nie ganz und vollständig erfasst werden kann. Der lateinische Begriff für Mysterium, also Mysterion, heißt im Lateinischen Sacramentum, also Sakrament. Die Kirche ist ein Sakrament, sie ist ein heiliges Zeichen, ein äußeres und wahrnehmbares Zeichen, in dem und durch das Gott wirkmächtig mit seiner Gnade handelt. So wird auch verständlich, was der zuerst zitierte Satz aus Lumen Gentium Nr. 1 bedeutet, Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit. Denn wenn wir diese Worte einmal in unserem Geiste nachzeichnen, dann erkennen wir darin das Kreuz als Heilszeichen unseres christlichen Glaubens. Denn die Vertikale ist diese innigste Vereinigung Gottes mit den Menschen und die Horizontale und der Menschen untereinander. Wir können also sagen, die Kirche ist gemäß diesen Überlegungen das lebendige, sichtbare Kreuz. Sie ist der sichtbare und fortlebende Leib Christi in dieser Zeit als Volk Gottes im Heiligen Geist versammelt. Zu ihr als Sakrament, also noch einmal als äußeres wahrnehmbares Zeichen, in dem und durch das Gott wirkmächtig mit seiner Gnade handelt, gehört also sowohl ihre äußere als auch ihre innere Seite. Sichtbares Zeichen einer unsichtbaren Wirklichkeit. Sehr schön bringen die Konzilsväter genau diesen Gedanken noch einmal zum Ausdruck, wenn sie in Lumen Gentium Nr. 8 einen wichtigen Vergleich mit Jesus Christus selbst anstellen. Dort heißt es, die mit hierarchischen Organen ausgestattete Gesellschaft und der geheimnisvolle Leib Christi. Die sichtbare Versammlung und die geistliche Gemeinschaft. Die irdische Kirche und die mit himmlischen Gaben beschenkte Kirche sind nicht als zwei verschiedene Größen zu betrachten, sondern bilden eine einzige komplexe Wirklichkeit, die aus menschlichem und göttlichem Element zusammenwächst. Deshalb ist sie in einer nicht unbedeutenden Analogie dem Mysterium des fleischgewordenen Wortes, also sprich Jesus Christus, ähnlich. Dieser Gedanke hat eine wichtige Erkenntnis unseres Glaubens zur Folge. Nämlich, Christus und seine Kirche sind nicht voneinander zu trennen. Die Kirche ist sein Heilsinstrument, mit dem er durch alle Zeiten hindurch sein Heil den Menschen vermittelt. Und die Kirche Jesu Christi, so wie sie der Herr gedacht und ins Leben gerufen hat, sie ist präsent, sie ist gegenwärtig, ja, sie ist erfahrbar. Die Kirche als Mysterium heißt also nicht, dass sie nur eine geistliche und damit nicht erfahrbare Größe ist. Nein, gerade der Begriff Mysterium, also Sakramentum, sagt, es ist ein äußeres Zeichen, das ich wahrnehmen, das ich berühren kann, das ich erleben kann, in dem und durch das Gott wirkmächtig mit seiner Gnade handelt. Und so sagen die Konzilsväter in Lumen Gentium Nr. 8, diese Kirche, in dieser Welt als Gesellschaft verfasst und geordnet, ist verwirklicht in der katholischen Kirche. Im Lateinischen der berühmte Begriff subsistit in. Sie ist verwirklicht in der katholischen Kirche, die vom Nachfolger Petri und von den Bischöfen in Gemeinschaft mit ihm geleitet wird. Und dann kommt ein wichtiger weiterer Zusatz. Das schließt nicht aus, dass außerhalb ihres Gefüges vielfältige Elemente der Heiligung und der Wahrheit zu finden sind, die als der Kirche Christi eigenen Gaben auf die katholische Einheit hindringen. Das heißt, das bedeutet, die Kirche Jesu Christi ist wirklich in der katholischen Kirche gegenwärtig. Sie ist da als Kirche des Herrn. Gleichwohl es außerhalb ihres institutionellen Gefüges, und das ist ja eine ökumenisch hochrelevante Aussage, viele Elemente der Heiligung und Wahrheit gibt, die auf die katholische Einheit hindringen. So in den orthodoxen Kirchen und in den protestantischen kirchlichen Gemeinschaften. Sie stehen demzufolge miteinander in einer grundlegenden, wenn auch nicht vollen Gemeinschaft, deren Fülle zu erbitten und erwirken Aufgabe dieser geistlichen Ökumene ist, wie sie heute zu fördern und zu leben versucht wird. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, halten wir an dieser Stelle ein wenig inne. Die Kirche als Mysterium, als Sakrament, als äußeres, sichtbares, wahrnehmbares Zeichen, in dem und durch das Gott handelt und seine Gnade in diese Welt hinein vermittelt. Fragen wir uns, was ist die Kirche für mich? Sehe ich in ihr tatsächlich dieses Geheimnis, dieses Mysterium des Glaubens, das sich in den biblischen Bildern aussagt, das mich mit Gott in Berührung bringt, weil Gott in ihr lebt und wirkt? Wenn ja, wenn ich die Kirche so sehen darf, wie sehr muss ich doch die Kirche lieben? Weil sie mir von Christus geschenkt wurde, um in Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist leben zu können. Oder sagen wir es noch einmal mit den Worten von Papst Benedikt. Gerade weil er selbst der ewige Gottes ist, der uns ruft, müssen wir seine Kirche sein. Und das sind wir vor allen Dingen dann, wenn wir durch den Glauben zur Liebe kommen. Das ist Zeichen, dass Gott uns versammelt und uns wirklich eint. Und wir wollen den Herrn bitten, dass er uns hilft, in diesem Sinne immer mehr seine Kirche zu werden.
Spiritualitätssendung bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Bei uns zu Gast ist heute Professor Dr. Christoph Uhli. Gemeinsam mit ihm betrachten wir 50 Jahre Zweites Vatikanisches Konzil. Professor Ohly gibt uns geistliche Impulse. Wir sind heute in einem zweiten Teil dabei und betrachten heute vor allem das Leitthema und die Frage, wer bist du, Kirche? Und anhand dieser Frage widmen wir uns den zentralen Aussagen des Zweiten Vatikanischen Konzils über die Kirche und ihre Bedeutung für heute.
Bereits die biblischen Bilder, auf die wir eben verwiesen haben, haben zum Ausdruck bringen können, dass die Kirche nicht allein etwas Äußeres, also nicht allein ein Bau, ein Haus, ein Stall ist, sondern dass diese aus lebendigen Steinen und Elementen auferbaut sind. So ist es richtig zu sagen, dass die Kirche die lebendige Gemeinschaft aller Gläubigen ist, die durch die Eingangspforte, durch die Taufe in sie aufgenommen und in eine unzerstörbare Gemeinschaft mit Christus, nämlich in seinen Tod und seine Auferstehung, gestellt wurden. Es gilt dabei der schöne Grundsatz, simmel catholicus, semper catholicus. Einmal katholisch, immer katholisch. Oder einmal getauft, immer getauft. So führen die Konzilsväter diesen Grundgedanken über die Kirche aus, indem sie in der Nummer 10 von Lumen Gentium schreiben: Durch die Wiedergeburt und die Salbung mit dem Heiligen Geist werden die Getauften zu einem geistigen Bau und einem heiligen Priestertum geweiht, damit sie in allen Werken eines christlichen Menschen geistige Opfer darbringen und die Machttaten dessen verkünden, der sie aus der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen hat. So sollen alle Jünger Christi ausharren im Gebet und gemeinsam Gott loben und sich als lebendige, heilige, Gott wohlgefällige Opfergabe darbringen. Überall auf Erden sollen sie für Christus Zeugnis geben und allen, die es fordern, Rechenschaft ablegen von der Hoffnung auf das ewige Leben, die in ihnen ist. Und etwas später schreiben die Konzilsväter noch darüber hinaus: Das heilige Gottesvolk nimmt teil an dem prophetischen Amt Christi, in der Verbreitung seines lebendigen Zeugnisses, vor allem durch ein Leben in Glauben und Liebe, in der Darbringung des Lobopfers an Gott als Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen, und die Gesamtheit der Gläubigen, welche die Salbung von dem Heiligen haben, kann so im Glauben nicht irren. Die Kirche ist also Communio Fidelium, sie ist Gemeinschaft aller Gläubigen, denen daher auch eine grundlegende Gleichheit eignet. Alle nehmen unter Beachtung ihrer jeweiligen Berufung und Stellung, ob in Ehe, in Familie, als gottgeweihte Christen, als Priester, als Diakone, als Bischöfe oder anderes mehr, an der einen Sendung der Kirche teil, nämlich im Dienst, das Evangelium zu bezeugen und zu verkünden, im Dienst, das Leben durch die Sakramente zu heiligen und im Dienst tätiger Liebe, die in der Leitung und Begleitung von Menschen auf den Weg zu Christus ihre tiefste Dimension empfängt. Jeder Gläubige ist demzufolge dazu gerufen. Jeder ist dafür von Christus geheiligt und mit dem Auftrag zur Heiligkeit versehen, das Leben des Glaubens mit Christus Tag für Tag in jener Liebe zu gestalten, die bereit ist, alle Erfordernisse mit der größtmöglichen Liebe zu tun, wie sie uns von Christus zuerst geschenkt worden ist und immer wieder auch geschenkt wird. Das ist das große Thema des 4. Kapitels der Kirchenkonstitution Lumen Gentium, die allgemeine Berufung zur Heiligkeit aller Gläubigen im Geheimnis der Kirche, ihr Leben als ein Lobopfer dem Herrn darzubringen, egal an welchem Ort, egal in welcher Berufung. Das ist die Grundausrichtung, mit Gott verbunden zu sein. Und auch hier dürfen wir für uns selbst und unser geistliches Leben fragen: Habe ich diese Gabe und Aufgabe meiner Taufe erkannt? Jene Aufgabe und Gabe, die in der Firmung dann bestärkt wurde, die in der Beichte gereinigt wird, in der Eucharistie genährt und in den anderen Sakramenten mehr und mehr mit Christus verbunden wird? bin ich mir dieser Berufung zu einem heiligen Leben bewusst, dass mir Christus in der Taufe wie einen heiligen Samen in die Seele gesenkt hat und dass sich Tag für Tag als solches erweisen soll? Liebe ich diese Berufung? Liebe ich die Gemeinschaft der Berufenen, der Heiligen, die die Kirche sind? Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, mit diesem Aspekt der Gemeinschaft aller Getauften, aller Gläubigen, ist aber noch ein weiterer Bereich verbunden, den die Konzilsväter deutlich herausstellen. Denn so sehr die Kirche nach den Aussagen des Konzils die grundlegende Gemeinschaft aller Gläubigen ist, die von Christus zu einer heiligen Priesterschaft begründet wurde, so sehr ist sie zugleich und untrennbar in sich strukturiert, und wir sagen hierarchisch strukturiert. Der Begriff Hierarchie, mit dem wir den Dienst des Papstes, der Bischöfe, der Priester, der Diakone verbinden, verweist auf den Ursprung dieser damit verbundenen Vollmacht. Hierarchie, heiliger Ursprung. Das heißt, Christus selbst hat diese Vollmacht für die Diakone, spezifisch für die Priester und die Bischöfe, und hier besonders auch für den Papst, nämlich in seinem Namen und in seiner Person als Haupt der Kirche, die Gläubigen zu lehren, zu heiligen und zu leiten, in die Kirche eingestiftet. Es ist also nicht etwas, was die Kirche sich selbst erdacht oder selbst entworfen hat, um sich zu ordnen, sondern dieses apostolische Amt, diese Vollmacht des Apostels, im Namen und in der Person Jesu Christi handeln zu können, hat er selbst in dieser Übertragung an die Apostel in die Kirche hineingestiftet. Und deshalb sagen auch die Konzilsväter weiterführend in Lumen Gentium Nr. 10, das gemeinsame Priestertum aller Gläubigen aber und das Priestertum des Dienstes, das heißt das hierarchische Priestertum, unterscheiden sich zwar dem Wesen und nicht bloß dem Grade nach. Also das hierarchische Priestertum der sakramentalen Weihe verändert dem Wesen nach den Diakon, den Priester, den Bischof, um in den Dienst an den Gläubigen hineingestellt zu werden und im Namen und in der Person Jesu Christi handeln zu können. Dennoch, so sagen die Konzilsväter, sind sie einander zugeordnet. Das eine wie das andere nämlich nimmt auf besondere Weise am Priestertum Christi teil. Die Konzilsväter schreiben weiter, der Amtspriester nämlich bildet Kraft seiner heiligen Vollmacht, die er innehat, das priesterliche Volk heran und leitet es. Er vollzieht in der Person Christi das eucharistische Opfer und bringt es im Namen des ganzen Volkes Gott dar. Gläubigen hingegen wirken Kraft ihres königlichen Priestertums an der eucharistischen Darbringung mit und üben ihr Priestertum aus im Empfang der Sakramente, im Gebet, in der Danksagung, im Zeugnis eines heiligen Lebens, durch Selbstverleugnung und tätige Liebe. Wenn wir das recht bedenken, dann können wir sagen, der Dienst der Kleriker ist also eine Art Liebesgabe Christi an seine Kirche. In ihnen und durch ihren Dienst will Christus selbst bei seiner Kirche sein und in ihr wirken und seine Gnaden vermitteln. Deshalb sage ich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wie dankbar dürfen wir für den Dienst des Papstes, der Bischöfe, der Priester und der Diakone sein. In ihnen ist Christus gleichsam selbst zugegen, um mit ihrer Hilfe bei den Gläubigen, bei den Menschen zu sein. Wie oft wird sich auch in der Kirche über die Hierarchie beklagt, ohne vielleicht dabei zu wissen, dass sie doch ein Geschenk Jesu an seine Kirche ist. Freilich in der Haltung des Dienstes, in der Haltung eines Dienstes, der den Menschen auf den Weg der Heiligkeit zu Christus führen will. Müsste dieser Geschenkcharakter des priesterlichen Dienstes uns nicht zu einem besonderen Gebet für die verleiten, die ihr Leben in den Dienst unserer Heiligung stellen, indem sie für uns predigen, für uns die Sakramente spenden und uns mit der Autorität Jesu leiten, die ja immer eine Autorität der Liebe und der Wahrheit ist. Ich denke, dass uns gerade die Aussagen der Kirchenkonstitution, wie wir sie dann im dritten Kapitel des Dokumentes lesen können, über den Dienst der Bischöfe, der Priester, des Papstes, nachdrücklich zu solch einem Gebet einladen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir haben zwei Grundthemen aus der Kirchenkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils erarbeitet und versucht, geistlich zu deuten. Die Kirche als Sakrament und die Kirche als die hierarchisch verfasste Gemeinschaft aller Gläubigen. Wenn wir diese beiden Grundthemen nun zusammenführen, dann gelangen wir zu einem dritten und letzten Gedanken, nämlich zum Schlussbild der Kirchenkonstitution. Die Konzilsväter haben im achten und letzten Kapitel des Dokuments ihren Blick auf Maria gerichtet, die sie darin als Mutter der Kirche sehen, verehren, vorstellen. Hören wir in diese Aussagen einmal hinein. Es heißt dort: Die selige Jungfrau ist aber durch das Geschenk und die Aufgabe der göttlichen Mutterschaft, durch die sie mit ihrem Sohn und Erlöser vereint ist, und durch ihre einzigartigen Gnaden und Gaben auch mit der Kirche auf das Innigste verbunden. Die Gottesmutter ist, wie schon der heilige Ambrosius lehrte, der Typus der Kirche, unter der Rücksicht des Glaubens, der Liebe und der vollkommenen Einheit mit Christus. Im Geheimnis der Kirche, die ja auch selbst mit Recht Mutter und Jungfrau genannt wird, ist die selige Jungfrau Maria vorangegangen, da sie in hervorragender und einzigartiger Weise das Urbild sowohl der Jungfrau wie der Mutter darstellt. Und etwas später sagen die Konzilsväter weiter: Nun aber wird die Kirche, indem sie Marias geheimnisvolle Heiligkeit betrachtet, ihre Liebe nachahmt und den Willen des Vaters getreu erfüllt, durch die gläubige Annahme des Wortes Gottes auch selbst Mutter. Durch Predigt und Taufe nämlich gebiert sie die vom Heiligen Geist empfangenen und aus Gott geborenen Kinder zum neuen und unsterblichen Leben. Und auch sie ist Jungfrau, da sie das treue Wort, das sie dem Bräutigam gegeben hat, unversehrt und rein bewahrt und in Nachahmung der Mutter ihres Herrn in der Kraft des Heiligen Geistes jungfräulich einen unversehrten Glauben, eine feste Hoffnung und eine aufrichtige Liebe bewahrt. Soweit Lumen Gentium, Nummer 63 und 64. In Maria dürfen wir demnach das Urbild der Kirche sehen. Das heißt, in ihr ist all das verwirklicht, was die Kirche ist. In einer innigen und unlösbaren Gemeinschaft mit dem dreifaltigen Gott wird sie zur Ikone Gottes, als Tochter Zion, als Tochter des himmlischen Vaters, als Mutter des Herrn, die zugleich seine herausragende Jüngerin ist, und als Tempel des Heiligen Geistes. An ihr können wir ablesen, wie auch wir die Kirche Jesu Christi sein können, wie wir sie leben können, indem auch wir Tag für Tag uns als Kinder Gottes, als Brüder und Schwestern Jesu Christi und als Tempel des Heiligen Geistes erweisen. Und dies in unseren Gedanken, Worten und Werken, im Gebet wie in der Tat, in der Wahrheit wie in der Liebe. So können auch wir wie Maria zur Wegbegleiterin der Menschen auf ihrem Weg zu Jesus werden. Wegbegleiter, die als Zeugen des Glaubens den Weg zum Leben eröffnen, der Christus ist. Tragen wir unsere Gedanken zusammen, dann können wir schließlich festhalten, die Kirche ist in ihrem Wesen immer marianisch, da sie in Maria ihr Urbild findet und uns auf diese Weise an die Berufung aller Gläubigen im Geheimnis der Kirche erinnert. Sie ist aber immer auch zugleich petrinisch, da zu ihr das Amt der Einheit und der Christusrepräsentation im Dienst des Papstes, der Bischöfe, der Priester gehört. Die Kirche ist als solche aber auch und schließlich missionarisch, da sie die Gnadengaben Gottes nicht für sich behalten kann, sondern davon künden muss. In der Verkündigung des Evangeliums und seiner Durchdringung aller weltlichen Wirklichkeiten. In der Spendung und im Empfang der Sakramente, in denen Christus selbst wirkt. In der Tat der Liebe, die leitet und begleitet hin zu dem, der das Leben ist und es in Fülle ist, Jesus Christus, in dem sich Gott geoffenbart hat und in der Kraft des Geistes bei den Menschen ist und sich als solcher, als Licht der Völker, als Lumen Gentium auf dem Antlitz der Kirche widerspiegelt. Bitten wir die Gottesmutter als Mutter der Kirche um ihre Fürsprache und ihr mütterliches Vorbild, dass auch wir die Kirche so lieben können, wie Gott sie uns geschenkt hat und wie sie sich widerspiegelt in diesen Worten der Kirchenkonstitution Lumen Gentium, von denen wir ausgegangen waren. Christus ist das Licht der Völker, darum ist es der dringende Wunsch dieser im Heiligen Geist versammelten Heiligen Synode, alle Menschen durch seine Herrlichkeit, die auf dem Antlitz der Kirche widerscheint, zu erleuchten, indem sie das Evangelium allen Geschöpfen verkündet. Heilige Maria, Mutter Gottes und Mutter der Kirche, bitte für uns.
Spiritualitätssendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Doris Frey, liebe Zuhörer. Wir haben in einem geistlichen Impuls, den uns Professor Dr. Christoph Ohli gehalten hat, einen weiteren Aspekt des Zweiten Vatikanischen Konzils betrachtet, nämlich das Leitthema Wer bist du, Kirche? Und haben dazu zentrale Aussagen des Zweiten Vatikanischen Konzils über die Kirche und ihre Bedeutung für heute betrachtet. Danke, Herr Dr. Ohli, Ihnen für Ihre Ausführungen. Vielleicht noch eine kurze Nachfrage. Es ist für mich eine Frage aufgekommen, nämlich wenn es heißt, die Gesamtheit der Gläubigen, welche die Salbung vom Heiligen Geist haben, kann im Glauben nicht irren. Was ist denn mit dieser Gesamtheit gemeint? Das klingt so irgendwie, wenn alle dasselbe glauben, dann irren sie nicht. Aber gibt's das denn überhaupt?
Das ist der Ausdruck für den sogenannten Glaubenssinn aller Gläubigen, der natürlich gebunden wird als eine Begabung durch den Heiligen Geist, den alle in der Taufe und Firmung empfangen, gebunden wird an die Heilige Schrift, an die Tradition der Kirche, auch an Aussagen des Lehramtes und sozusagen den, um es vielleicht mal bildlich zu sagen, denselben Atem der Kirche ausdrückt. Zum Beispiel daran zu glauben, ja, Christus ist von den Toten auferstanden oder der Dienst des Papstes als Nachfolger des heiligen Petrus ist für die Einheit der Kirche so wichtig, dass sich auch daraus das Dogma entwickelt hat des Primates des Papstes und seiner Unfehlbarkeit in den Aussagen über den Glauben und vieles andere mehr. Das heißt also, dass dieser Glaubenssinn der Gläubigen so den Gesamtduktus des Glaubens der Kirche ausdrückt, der einmal unterschiedlich beachtet und durchdacht werden kann, aber der als Ausdruck und als Aussage des Glaubens nachher in einer Einheit geschieht, von dem dann gesagt werden kann, deswegen glauben wir, dass die Kirche in der Kraft des Heiligen Geistes letztlich nie irren kann, auch in ihren Aussagen über den Glauben.
Also nicht zu verwechseln mit einer Mehrheit, die wir in einer Demokratie anstreben.
Nein. Denn die Aussagen über den Glauben, auch so wie es das Konzil vornimmt, sind ja keine demokratischen Entscheidungen oder parlamentarischen Entscheidungen. Über den Glauben kann man nicht abstimmen, sondern das ist eine Bewegung des Heiligen Geistes, der die Kirche in ihrer Gesamtheit zu dieser Erkenntnis, zu dieser Aussage über den Glauben führt und der sich dann in dem Zusammenwirken beispielsweise in einem Konzil der Bischöfe zeigen kann, konkret für die gesamte Kirche, aber der immer doch Wirken des Heiligen Geistes ist. Und nicht jede persönliche Meinung und jede Ansicht, die man so hat, ist dann direkt Glaubenssinn der Gläubigen. Sondern da.
Also auch ein wichtiges Argument, das uns hier an die Hand gegeben ist, wenn es in Diskussionen oft auch heißt, ja, meine Güte, der Papst, der entscheidet ja ständig alles und mit seinen Dogmen und von unten beziehungsweise von oben herab wird das uns dann aufgedrückt. Nein, es ist nicht so, sondern es hatte vorher lange Tradition und eben, wie Sie ja sagen, diese Gesamtheit der Gläubigen haben das lange schon geglaubt und dann stellt das der Papst eben so fest, oder?
Gerade die letzten beiden Dogmatisierungen von 1950 über die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel und von 1854 über die unbefleckte Empfängnis Mariens sind beides Dogmatisierungen, die auf der Grundlage auch einer langen Befragung der Gläubigen in der Person der jeweiligen Bischöfe erfolgt ist. Sowohl Pius IX. Als auch Pius XII. Beide haben eine weltweite Umfragung und Befragung gemacht. Wie sieht es mit dem Glauben an, zum Beispiel die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel, in den Ortskirchen aus? Und dabei ist ein ganzes Bild entstanden durch die Schrift, durch die Tradition, durch das Lehramt, durch diesen Glaubenssinn der Gläubigen, wie er sichtbar wird in den Teilkirchen, dass der Papst letztlich den letzten Schritt dabei tut, nämlich im Namen der Kirche unter diesen konkreten Umständen und Bedingungen eine Aussage des Glaubens zu dogmatisieren, die damit Aussage der ganzen Kirche wird. Das ist also nie eine Einzel- oder individuelle, singuläre Entscheidung, sondern die ist gebunden an die Kirche und an den Glauben der Kirche.
Ja. Vielen Dank, Herr Dr. Ohli. Wir sind am Ende der Sendezeit angelangt und bitten Sie noch um Ihren Segen für die kommende Zeit und dass es uns eben gelingt, was uns das Vatikanum einfach auch mit auf den Weg gegeben hat, ein Schätzen, dass wir das ja schätzen lernen und auch erfahren und erleben und begreifen dürfen.
Gerne, ja. Und die Fürsprache der Jungfrau und Gottesmutter Maria, der Mutter der Kirche, des heiligen Josef als ihres Schutzpatrons und des seligen Johannes Paulus II. Und alle Heiligen und Seligen segne euch, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihnen auch Doris Frey.